Heute ist Teil 2 der Predigtreihe Der Andere und auf Wunsch einer einzelnen Dame, heute Die Andere. Die Dame wollte anonym bleiben, oder Katharina, ich weiß nicht, haben wir uns abgestimmt, wolltest du anonym bleiben? Also Katharina bleibt anonym. Letzte Woche hat Johannes Horsch begonnen an dieser Reihe und er hat eröffnet mit dem sogenannten Doppelgebot der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das war das von letzter Woche. Und vielleicht erinnert ihr euch, unter anderem sagte er, diese zwei Sätze, die haben das Potenzial, die Welt zu verändern. Das Potenzial, dich zu verändern. Und ich würde euch gerne mal vor Augen führen, zu wem Jesus hier spricht. Als Jesus das sagte, hat er mit sogenannten Pharisäern gesprochen. Das waren wie eine Art religiöse Bewegung im antiken Judentum zur Zeit Jesu. Und die hatten das Ziel, Gottes Gebote ganz genau zu befolgen. Das waren die, die es ganz besonders ernst meinten mit Gott. Sozusagen die Religiösen der Religiösen, die richtigen Gläubigen, die Evangelikalen des antiken Judentums. Und zu diesen Leuten kommt Gott in Jesus ganz nah, Auge in Auge. Und sie erkennen ihn nicht. Die Religiösen der Religiösen haben ihren Gott verpasst. Und Jesus wirft ihnen vor, ihr nehmt zwar Gottes Regeln total ernst, ihr macht euch richtig viele Gedanken um Gott, aber ihr seid ohne Barmherzigkeit, ihr seid eigentlich lieblos. Und mich bewegt das, denn was ist mit uns? Was ist mit dir? Wir haben vielleicht die richtigen christlichen Antworten, machen uns richtig viele Gedanken, wissen genau Bescheid zu Abtreibung, zu Krieg und Frieden, zur Taufe, zum Heiligen Geist. Vielleicht rennst du jeden Sonntag in die Kirche und du spendest Geld für Brot für die Welt und du hast deine Kreuzkette um. Du nimmst Gottes Regeln total ernst und machst dir total viele Gedanken um Gott. Aber liebst du? Liebst du? Ich möchte Gott nicht verpassen. Und deshalb machen wir diese Predigtreihe. Wir stellen uns heute der Frage, was ist echte Liebe? Und schauen, was die Bibel dazu sagt, insbesondere der erste Brief von Johannes. Dabei handelt es sich um ein Schreiben, das im ersten Jahrhundert nach Christus an mehrere Gemeinden ging, also nicht an eine spezielle, sondern eher an so eine Gruppe von Gemeinden. Der Autor nennt seinen Namen nicht explizit, aber man kann getrost davon ausgehen, dass es von dem Jünger Jesu stammt, dem Johannes. Der Brief selber hat nur 5 Kapitel. Ist relativ leicht zu lesen, den kann man gern mal zu Hause durchblättern. Das Problem dabei ist nur, dass Johannes immer so im Kreis denkt. Also bei dem geht es nicht so erstens, zweitens, drittens und weil das, deshalb das und wir tun das, weil das so ist, sondern Johannes behandelt alle wichtigen Themen so mehrmals. Man könnte auch sagen, es geht immer wieder von vorne los. Und das Resultat ist dann so ein großer Klumpen, bei dem alles mit allem zusammenhängt. Und trotzdem ist die Botschaft am Ende eigentlich relativ klar. Das Problem ist nicht das Verständnis, sondern eher die Umsetzung. Und das werden wir gleich noch merken. Also, was sagt Johannes zu Liebe? Das Wort taucht in dem Brief 46 Mal auf. Ich habe extra nachgezählt. Ist also scheinbar relativ wichtig für Johannes. Letzte Woche hat Johannes Horsch erklärt, die Liebe, von der Jesus spricht, fragt immer danach, was der andere, also die andere, braucht. Und der Autor unseres Briefes macht den Begriff jetzt an ganz konkreten Taten fest. Deshalb habe ich ein paar Aussagen zusammengestellt, die Johannes ausspricht über Liebe. Das Erste. Aussage 1. Das ist die wahre, die echte Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er, Gott, hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Gott gibt seinen Sohn für uns her. Wer Kinder hat, kann versuchen, sich das mal vor Augen zu führen, was das wirklich bedeutet. Gott gibt seinen Sohn für uns her. Das bedeutet Liebe. Liebe, die sich aufopfert. Liebe, die sich letztlich selbst hergibt. Aber Johannes geht noch weiter. Aussage 2. Gott ist Liebe. Gott selbst ist der Inbegriff von Liebe. Das ist ein wunderschöner Satz. Und so schön dieser Satz ist, ich musste beim Vorbereiten denken an die Predigt von Alexander vor ein paar Wochen. So schön dieser Satz ist, ich glaube, so hart kann er auch sein im Zerbruch. Wer Zerbruch erlebt, der wird bei diesem Satz schlucken müssen. Ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen, aber dem Gedanken wenigstens kurz Raum geben, gerade auch im Hinblick auf die nächste Aussage. Die Aussage 3 lautet im Grunde, du bist von Gott geliebt. Auch im Zerbruch gilt Aussage 1. Gott hat sich aus Liebe für uns aufgeopfert. Wir haben das Höchstmaß an Liebe schon erhalten, mit dem Tod Jesu vor 2000 Jahren. Und trotzdem geht Johannes noch weiter und sagt, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen. Und wir sind es tatsächlich. Wir dürfen uns Kinder Gottes nennen. Geliebte Kinder, auch im Zerbruch, auch im persönlichen Scheitern. Aussage 4, jetzt geht Johannes weg von dem Blick auf Gott, hin zu uns. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Und damit dreht Johannes den Spieß jetzt rum und nimmt uns mit in die Verantwortung. So aufopferungsvoll, wie Gott dich liebt, so sollst du die andere lieben. Autsch. Und damit wir uns auch wirklich nicht rausreden können, denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat. Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Und für Johannes ist das völlig klar, Gott liebt mich, also liebe ich Gott, also liebe ich die Menschen in meiner Gemeinde. Alles gehört zusammen als Reaktion auf die Liebe Gottes. Und diese Liebe zum Mitmenschen, die ist nicht optional, sondern verpflichtend. Johannes bringt es ganz kurz auf den Punkt, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht. An der Stelle würde ich gerne mal kurz innehalten. Johannes ruft uns auf, den Mitmenschen so zu lieben, wie Gott uns geliebt hat. Erfassen wir das in seiner ganzen Tragweite? Wir reden in Deutschland oft so von Menschenrechten, von Grundrechten. Und Johannes fordert uns eigentlich auf, diese Rechte aufzugeben. So wie Jesus das am Kreuz getan hat. Die eigenen Rechte aufgeben im Hinblick auf die andere, den anderen. Meinen Stolz aufgeben, meine Erwartungen aufgeben. Bei Johannes wird es sogar richtig existenziell. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Mein Stolz, meine Erwartungen, mein Leben hergeben. Ist vielleicht ein bisschen abstrakt in Mitteleuropa. Aber auch das wird nochmal ausgedehnt. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Mein Stolz, meine Erwartungen, mein Geld aufgeben. Johannes fasst es zusammen. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. So versteht Johannes Liebe. Nicht als Gefühl, sondern als Haltung, die sich praktisch äußert. Das ist schon sportlich, oder? Wie schon gesagt, Verstehen ist bei dem Brief nicht das Problem, sondern eher das Machen. Ich habe als Inspiration noch einen Gedanken mitgebracht zum Thema Kommunikation aus einem Artikel, den ich total toll fand. Wenn ich das jetzt vorlese, dann könnt ihr gerne mal denken an das, was der Dirk vorhin gesagt hat. Denkt mal an eure eigene Kommunikation, vielleicht jetzt in den Ferien am Esstisch oder wenn die Ferien vorbei sind in der Schule oder auf Arbeit. Und versucht euch mal selbst darin zu sehen. Liebe beim Sprechen. Daraus folgt, dass es die kleinen täglichen Entschlüsse sind, die letztlich zählen. Loben, wenn es einfacher wäre zu schimpfen. Danken, anstatt zu klagen. Freundliche Worte sprechen, anstatt griesgrämig zu schweigen. Andere ermutigen, von sich zu erzählen, wenn ich lieber selbst im Mittelpunkt stehen würde. Keine Anspielungen machen, dass ich hier der Experte bin, dass ich mich auskenne, dass ich der coolste, wichtigste Mensch in diesem Raum bin. Nicht nach Möglichkeiten stochern, auf meine Errungenschaften hinzuweisen oder darauf, wie genial andere mich finden oder wie schwer ich es doch im Leben habe. Nicht nach Mitleid und Zuwendung suchen. Vom Spitzenkommentar absehen und stattdessen etwas Aufbauendes sagen. Meine Rede von jeder Spur von Eitelkeit und Eigenliebe freizuhalten versuchen. Und wenn es mir nicht gelingt, mich postwendend entschuldigen. Ich habe mir überlegt, dass ich das ausdrucke und bei mir auf Arbeit neben den Computer hänge. Und wenn ich all das betrachte, was Johannes fordert, den Anspruch, den die Bibel an mich legt, eigene Rechte aufzugeben, und wenn ich dann mich sehe, dann fühle ich mich meistens ziemlich klein und ziemlich mickrig. Und falls dir das auch so geht, ist das gut. Denn erstens bist du da nicht alleine, wir sind schon mal zwei. Und zweitens bin ich überzeugt, dass das der Punkt ist, an dem Gott mit dir zu arbeiten beginnen kann und möchte. Mich selber treibt sowas immer zum Kreuz. Auch dazu hat Johannes Aussagen und die sind so schön, dass ich die gerne mit reinnehmen wollte. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher, einen Anwalt bei dem Vater, nämlich Jesus Christus. Wir feiern nachher gemeinsam Abendmahl in Erinnerung an das, was Jesus getan hat vor 2000 Jahren. Davor wird es jetzt so eine kurze Lobpreisphase geben und ich lade dich ein, die Zeit für zwei Dinge zu nutzen. Erstens, solltest du feststellen, dass du jemandem diese Liebe schuldig geblieben bist, dann geh hin und sag sorry. Jetzt gleich. Oder schreib ihm, wenn er nicht da ist, aber mach's gleich, noch vor dem Abendmahl. Und zweitens solltest du spüren, da ist irgendwie noch Luft nach oben, was diese Liebe zum Mitmenschen betrifft. Dann bring das innerlich an dieses Kreuz, zu Jesus. Ich gehe davon aus, hinten werden auch Leute stehen, die bereit sind, mit dir zu beten. Denn niemand muss den Messias verpassen. Ich bete. Vater im Himmel, ich danke dir für diese schönen Worte, die wir in Johannes lesen können. Worte, die uns Mut machen. Worte, die aufbauen. Aber auch Worte, die fordern. die uns herausfordern. Und bei dir gibt es immer Zuspruch und Anspruch. Danke, dass der Zuspruch zuerst kommt. Danke, dass ich geliebt bin, dass du zuerst geliebt hast. Ich möchte dich bitten, dass die Sätze, die hängen bleiben sollen, jetzt in unseren Köpfen hängen bleiben und dass du dafür sorgst, dass alles andere einfach wieder vergessen wird. Ich bitte dich, dass du in uns arbeitest, jetzt während dieser 2, 3 Lieder, dass du uns begegnest im Abendmahl. Danke für diese Liebe, die du schenkst. Einfach so. Amen.